Sie haben eingeschaltet bei Radio Gloria, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Über die Eucharistie als Sakrament und Kraftquelle referierte Weihbischof Athanasius Schneider beim Kongress Freude am Glauben in Fulda. Der Kongress fand unter dem Thema Selbstbewusst mit Christus statt. Hören Sie nun einen Auszug aus dem Vortrag von Weihbischof Athanasius Schneider über die Eucharistie als Sakrament und Kraftquelle.
Meine lieben Brüder und Schwestern im Herrn, die Kirche lebt unaufhörlich vom Erlösungsopfer Christi. Ihm nähert sie sich nicht nur durch ein gläubiges Gedenken, sie tritt mit ihm auch wirklich in Kontakt. Denn dieses Opfer wird gegenwärtig und dauert auf sakramentale Weise in jeder Gemeinschaft fort, in der es durch die Hände des geweihten Priesters dargebracht wird. Auf diese Weise wendet die Eucharistie den Menschen von heute die Versöhnung zu, die Christus ein für allemal für die Menschen aller Zeiten erworben hat. So lesen wir das im Katechismus der katholischen Kirche. Und der heilige Johannes Chrysostomus sagte: Wir opfern immer das gleiche Lamm und nicht heute das eine und morgen das ein anderes, sondern immer das gleiche, Christus. Aus diesem Grund ist das Opfer Jesu in der Heiligen Messe immer nur eines. Auch heute bringen wir jenes Opferlamm dar, das damals geopfert worden ist, und dass sich niemals verzehren wird. Die Heilige Messe macht das Opfer des Kreuzes gegenwärtig. Sie fügt ihm nichts hinzu und vervielfältigt es auch nicht, sagt das Konzil von Trient. Was sich wiederholt, ist, dass die Gedächtnisfeier, also seine gedenkende Darstellung, durch die das einzige und endgültige Erlösungsopfer Christi in dieser Zeit, in diesem Augenblick gegenwärtig wird. Der Opfercharakter des eucharistischen Mysteriums kann deswegen nicht als etwas in sich Stehendes verstanden werden, unabhängig vom Kreuz, oder nur mit einem indirekten Bezug zum Opfer von Calvaria. In der Rückbesinnung auf die wahrhaft göttliche Größe und Erhabenheit des Geschenks der Eucharistie und in der ihr gebührenden Verehrung besteht das kraftvollste Mittel zur wahren Erneuerung der Kirche und zur Heiligung ihrer großen inneren Krise, die wir heute erleben. Die Eucharistie ist das Herz des Lebens und der Existenz der Kirche. Die Kirche wird ja von der Eucharistie her aufgebaut, wie es Papst Johannes Paul II. In seiner letzten Enzyklika so stark betont hat. Er sagte, die Kirche lebt von der Eucharistie. Diese Wahrheit drückt nicht nur eine alltägliche Glaubenserfahrung aus, sondern enthält zusammenfassend den Kern des ganzen Mysteriums und Lebens der Kirche. Bei der Veröffentlichung seiner Eucharistie-Enzyklika im Jahre 2004 hat Johannes Paul II. Ein ganz realistisches Bild der Eucharistiekrise im Leben der Kirche unserer Zeit gezeichnet. Ich zitiere: Leider fehlt es neben den Lichtstrahlen nicht an Schatten. Es gibt Orte, an denen der Kult der eucharistischen Anbetung fast völlig aufgegeben wurde. In dem einen oder anderen Bereich der Kirche kommen Missbräuche hinzu, die zur Schmälerung des rechten Glaubens und der katholischen Lehre über dieses wunderbare Sakrament beitragen. Bisweilen wird ein stark verkürztes Verständnis des eucharistischen Mysteriums sichtbar. Es wird seines Opfercharakters beraubt und in einer Weise vollzogen, als ob es den Sinn und den Wert einer brüderlichen Mahlgemeinschaft nicht übersteigen würde. Darüber hinaus wird manchmal die Notwendigkeit des Amtspriestertums, das in der apostolischen Sukzession gründet, verdunkelt und die Sakramentalität der Eucharistie allein auf die Wirksamkeit in der Verkündigung reduziert. Von da aus gibt es hier und da ökumenische Initiativen, die zwar gut gemeint sind, aber zu eucharistischen Praktiken verleiten, die der Disziplin der Kirche widersprechen, die mit der Kirche ihren Glauben, die nicht mit der Kirche ihren Glauben zum Ausdruck bringen. Wie sollte man nicht über all dies tiefen Schmerz empfinden? Die Eucharistie ist ein zu großes Gut, um Zweideutigkeiten und Verkürzungen zu dulden. Soweit Johannes Paul II. Also das waren nicht meine Worte, Johannes Paul II. Ich wiederhole den letzten Satz, der sehr wichtig ist. Die Eucharistie ist ein zu großes Gut, um Zweideutigkeiten und Verkürzungen zu dulden. Wir müssen diesen Satz uns selber zu eigen machen, wie es der Pfarrer Abel vorher gesagt hat in einem anderen Zitat. Schon Papst Leo XIII. Hat vor mehr als 100 Jahren in ähnlicher Weise auf den Zusammenhang zwischen dem Kult der Eucharistie und dem Krisenzustand aufgrund vieler geistigen Verwirrungen hingewiesen. Ich zitiere Leo XIII. Wenn wir für ein von so vielen Verwirrungen betroffenes und so schwer krankes Zeitalter wie unseres gerade in solchen Heil- und Hilfsmittel glauben und die Rettung suchen zu müssen für diese Verwirrungen, da werden wohl viele sich wundern, vielleicht manche es gar nicht verhehlen, dass sie unsere Worte nur mit Widerwillen hinnehmen. So bringt es ja zumeist der Geist des Hochmutes mit sich. In den Seelen, von denen dieses Laster Besitz ergriffen hat, muss der christliche Glaube, der Wecker des gewissenhaften Gehorsams im Herzen, erschlaffen und traurige Verfinsterung der göttlichen Dinge umschatten, dass an vielen das Wort sich erfüllt. Sie lästern, was sie nicht verstehen. Sollen wir uns dadurch von unserem Vorhaben abbringen lassen? Das sei ferne. Nur noch eifriger werden wir brüderlich unterstützt vom Gebet der Gottesfürchtigen bemüht sein, den Gutgesinnten Erleuchtung zu bringen und den Tadlern des Heiligen Verzeihung von Gott erflehen. So Leo der 13. im Jahre 1902. Er sprach schon damals von einer Zeit großer Verwirrungen. Was würde er heute sagen? In der Eucharistie gewährt uns Christus im höchsten Maße an der göttlichen Natur teilhaft zu werden und ihr Miterbe zu sein. Durch die Eucharistie erhebt Christus den Menschen zum göttlichen Leben und vereinigt ihn mit sich durch das Band der Gnade zur innigen Gemeinschaft. Denn darin unterscheidet sich ja die leibliche Speise von der Nahrung der Seele. Die leibliche wird in uns verwandelt, die seelische Speise, die Eucharistie, verwandelt uns in sich. Wie der heilige Augustinus es erklärt hat und auf Christus bezogen, hat er gesagt, du verwandelst mich nicht in dich, sagt Christus, wie die Speise deines Fleisches, sondern du wirst in mich verwandelt werden, sagt der heilige Augustinus in seinen Bekenntnissen. Die Eucharistie ist ein immerwährendes Wunder. Als Wunder ist es das Größte in seiner Art. Und zahllose Wunder begleiten die Eucharistie. Alle Gesetze der Natur sind gleichsam in der Eucharistie aufgehoben. Die ganze Substanz des Brotes und des Weines wird in den Leib und das Blut Christi verwandelt. Die sinnfälligen Gestalten von Brot und Wein bleiben durch Gottes Kraft ohne substanzielle Träger erhalten. Der Leib Christi ist zugleich an all den vielen Orten gegenwärtig, an welchen das Sakrament gewirkt wird. Der menschlichen Vernunft aber kommen die Wunder, welche in alter und neuer Zeit geschehen sind und das allerheiligste Sakrament verherrlichen, zu Hilfe, damit sie gegen das hehre Geheimnis ihre tiefste und gehorsamste Ergebenheit bestätigen. Und öffentliche Denkmäler an vielen Orten bezeugen ja viele eucharistische Wunder. So nährt also dieses Sakrament vor unseren Augen den Glauben, bestärkt unsere Vernunft, entkräftet die Entstellung der Gegner, der Heretiker, und beleuchtet mit hellstem Licht die Ordnung der übernatürlichen Dinge, die Gott uns in diesem Geheimnis offenbart hat. Also die Eucharistie ist gleichsam die Seele, das Herz der Kirche. Und nach ihr ist die Größe der priesterlichen Gnadengewalt in den verschiedenen Weihstufen geordnet. Nach der Eucharistie, gemäß der Eucharistie, ordnet sich die priesterliche Weihegewalt. Alle Kraft und aller Ruhm der Kirche fließt aus der Eucharistie. Ihr verdankt die Kirche die ganze Ausrüstung ihrer Gnadengaben. Deshalb ist es die größte Sorge der Kirche, die Gläubigen zur innigsten Gemeinschaft mit Christus durch das Sakrament seines Leibes und Blutes vorzubereiten und hinzuführen. Aus demselben Grund erhöht die Kirche die Verehrung der Eucharistie auch durch den Glanz der Liturgie, der heiligen Formen, Gebräuche. Der römische Katechismus, auch Katechismus des Konzils von Trient genannt, lehrt uns, unter all den heiligen Geheimnissen, die unser Herr und Heiland uns als wirksamste Werkzeuge göttlicher Gnade schenkte, ist das allerheiligste Sakrament der Eucharistie das unvergleichlich erhabenste. Deshalb steht dementsprechend für dessen Entweihung oder gewissenlose Behandlung der Eucharistie allerschärfste Strafe von Gottes Seite zu befürchten. Ich wiederhole das, das ist sehr wichtig, dass der Katechismus sagt. Also deshalb steht für die Entweihung der Eucharistie und für die gewissenlose Behandlung der Eucharistie allerschärfste Strafe von Gottes Seite zu befürchten. Das ist wahr. Weil ja die heiligste Eucharistie ganz Heiligkeit ist, oder richtiger gesagt, der Urheber und der Quell aller Gnaden und aller Heiligkeit in sich selbst einschließt. Der heilige Apostel hat das klar gesehen und uns in bestimmten Worten darauf aufmerksam gemacht. Denn nachdem er zunächst auf die Größe des Verbrechens hingewiesen hat, dessen sich jene schuldig machen, die den Leib des Herrn nicht unterscheiden von gewöhnlicher Speise, fährt der heilige Paulus dann fort und sagt, darum gibt es unter euch so viele Schwache, Kranke, und darum sind viele unter euch verstorben schon, weil sie die Eucharistie nicht unterscheiden wussten von gewöhnlicher Speise. Worte des heiligen Paulus. Das ist eigentlich Wort Gottes inspiriert. Also über die einzigartige Würde dieses erhabensten aller Sakramente sagt der gleiche Katechismus weiter. In der Eucharistie sehen wir, wir haben die Vollkommenheit des neuen Bundes ist, dem sie gegeben ist, dass er dasjenige wesenhaft besitzen darf, was zur Zeit des mosaischen Gesetzes im alten Bund nur in Bildern und in Zeichen und nur schwach angedeutet war. Wahrhaftig, nie genug kann der Christ die Wesensvollkommenheit der heiligen Kirche und deren erhabene Herrlichkeit bewundern, wo doch gleichsam ein einziger Schritt nur zwischen ihr und der Seligkeit des Himmels liegt. Also zwischen uns, zwischen den Sakramenten und dem Himmel liegt nur ein kleiner Schritt dazwischen. So nahe ist uns der Himmel. Das will der Katechismus eigentlich sagen. Und wie weit entfernt waren die Vorbilder und die Bilder im alten Bund, die auf die Eucharistie hingewiesen haben. Der uns also dieser einzige Schritt, der uns von ihnen trennt, ist der, dass sie seine Gegenwart in seliger Anschauung genießen im Himmel, die Heiligen, während wir hier, Christus, gegenwärtig zwar in der Eucharistie, aber doch unserem Auge entrückt, unserem leiblichen Auge, und gleichsam verhüllt in der wunderbaren Hülle der Gestalt in der Eucharistie verborgen ist und wir dennoch ihn auch mit verhülltem Auge, aber mit dem Glauben, mit festem und standhaftem Glauben verehren. Außerdem werden die Gläubigen in diesem Sakrament durch Erfahrung die vollendetste Liebe Christi, unseres Erlösers, erfahren, dessen Güte es ebenso ganz entsprach, die Natur, die er von uns annahm, uns niemals mehr zu entziehen. Er hat uns niemals mehr seine Menschheit entzogen. Er hat sie uns gelassen in diesem Geheimnis der Eucharistie. Das entsprach seiner Güte, dass er die Natur, die er von uns annahm, uns niemals mehr entzog, sondern soweit dies möglich unter uns wohnen wollte. Und diese seine Natur unter uns wohnen und weilen lassen wollte, auf das für alle Zukunft jenes herrliche Wort der Schrift sich bewahrheitete. Meine Wonne ist es, unter den Menschenkindern zu weilen. Aus dem Buch der Sprüche 8, 31. Wenn es heißt, die heilige Eucharistie spende Gnade, so ist dies jedoch nicht so zu verstehen, als sei es nicht notwendig für jemand, der dieses Sakrament tatsächlich und mit Ehrfurcht empfangen will, zuerst den Stand der Gnade zu erlangen. Obwohl die Eucharistie Gnade spendet, ist es notwendig, dass der Empfänger vorher im Stande der Gnade ist. So wenig einem Leichnam leibliche Speise etwas nützt, so wenig nützen einer Seele, die das Leben des Geistes und der Gnade nicht hat, also in der Todsünde ist, die heilige Eucharistie zu empfangen. Ein interessanter Vergleich. So wenig einem Leichnam eine Speise nützt, so wenig nützt einem Menschen, der im Stande der Todsünde ist, die Eucharistie, nützt ihm nichts. Und er tut sich noch das Gericht Gottes essen, wie der heilige Paulus uns gelehrt hat. Daher ja auch die Gestalten von Brot und Wein, um anzuzeigen, dass das Sakrament nicht eingesetzt wurde, um die Seele zum Leben zu erwecken, sondern um die Seele am Leben zu erhalten und dort die Gnade noch zu vermehren. Der obige Satz wurde vielmehr deshalb ausgesprochen, weil auch die erste Gnade niemals gegeben wird, wenn nicht jemand wenigstens nach der Gnade verlangt, nach der Vergebung Gottes, eine Reue hat und die Absicht hat, dieses Sakrament zu empfangen, das ist die geistige Kommunion. Das ist der erste Schritt, der da sein muss. Ist doch das allerheiligste Sakrament das Ziel aller Sakramente. Und die Eucharistie ist das Sinnbild der vollkommenen kirchlichen Einheit und Gemeinschaft. Und außerhalb der Kirche kann niemand Gnade erlangen. Weiterhin wohnt dem heiligsten Altarsakrament auch die Kraft inne, uns rein und frei von schwerer Sünde zu erhalten und dann vom Sturm der Versuchungen zu erhalten, zu schützen, gleichsam wie durch eine himmlische vorbeugende Arznei der Seele, uns eine Sicherheit zu geben, dass wir uns nicht so leicht vom Gift einer todbringenden Wallung der Leidenschaft verderben lassen oder verseuchen lassen. Die Eucharistie schützt uns vor diesen Versuchungen. Als daher in den ersten Jahrhunderten die Christen um ihres christlichen Bekenntnisses willen überall von gewalttätigen Herrschern zu Folter und Hinrichtung geschleppt wurden, ward ihnen, wie der heilige Cyprian berichtet, nach uraltem Brauch der katholischen Kirche vom Bischof der Leib und das Blut des Herrn gereicht worden, bevor sie hingerichtet worden sind oder ins Gefängnis kamen, um Christi willen. Und eben aus diesem Grund, damit sie nicht etwa in ihrem Kampf für den Glauben durch die Gewalt der Schmerzen zum Abfall getrieben würden. Auch die sinnliche Leidenschaft zügelt und dämpft die Eucharistie. Der andächtige Eucharistieempfang zügelt auch die sinnlichen Leidenschaften, indem es nämlich das Feuer der Gottesliebe im Herzen mächtiger aufflammen lässt, durch den würdigen Empfang der Eucharistie. Und so bringt es notwendig zugleich auch die Glut der bösen Begierlichkeit zum verlöschen. Die Glut der Liebe Gottes soll die Glut der Leidenschaft, der Sinnlichkeit, der Sünde und der Begierden zum Verlöschen bringen. Ein sehr schöner Vergleich. Zwei Feuer, das göttliche Feuer der Liebe, der Eucharistie und das Feuer der bösen Begierlichkeit. Es gibt mehrere Arten zu kommunizieren. Das zeigt auf die unendlich großen Früchte der heiligen Eucharistie hin. Schon die Väter der Kirche haben, wie im Trienter Konzil zu lesen ist, ganz richtig, und drei Arten des Kommunionempfangs unterschieden. Die einen empfangen, also die eine Art, die einen empfangen nur das Sakrament, also äußerlich. Das sind die Sünder, die ohne Scheu die heiligen Geheimnisse in ihrem unreinen Mund und in ihrem unreinen Herzen aufzunehmen wagen. Und von denen der Apostel sagt, sie essen und trinken sich das Gericht, weil sie den Leib des Herrn unwürdig empfangen. Von diesen schreibt der heilige Augustinus, wer nicht in Christus bleibt und in wem Christus nicht bleibt, der isst sein Fleisch, die Eucharistie, zweifellos nicht in geistiger Weise. Mag er auch leiblicherweise und dem Augenschein nach die sakramentalen Gestalten des Leibes und Blutes im Mund haben. Also, ich wiederhole, was der heilige Augustinus sagt. Er sagt, mag er auch leiblicherweise jemand die Eucharistie im Munde haben, so wird Christus in ihm nicht bleiben. Christus ist in ihm nicht da, geistigerweise, weil er den Leib des Herrn unwürdig, mit unreinem Herzen empfängt. So der heilige Augustinus. Also wer in solcher Herzensverfassung die heiligen Geheimnisse der Eucharistie empfängt, der zieht nicht nur keine Frucht daraus, sondern er isst und trinkt sich selbst das Gericht Gottes. Also das ist die erste Weise, wie man Eucharistie empfängt. So soll man nie kommunizieren. Das ist nur die rein äußerliche Art. Dann andere Leute empfangen die Eucharistie nur geistigerweise, wie man sagt. Es sind das jene Menschen, die im Wunsch, also und im Verlangen die Eucharistie empfangen möchten. Beseelt vom lebendigen Glauben, der in der Liebe wirksam ist. Also durch solche geistige Kommunion sichern sie sich also bedeutende Früchte der Gnade schon. Schon durch die geistige Kommunion alleine, wenn sie im rechten Glauben ist, sichern sich diese Menschen Früchte der Gnade schon. Also das ist die zweite Art zu kommunizieren, die geistige Kommunion. Und dann die dritte, die andere endlich empfangen die heilige Eucharistie, sowohl sichtbar, also im Sakrament, als auch geistig, also zusammen. Und sie haben sich nach des Apostels Vorschrift zuerst geprüft, wie der heilige Paulus sagt, bevor sie zur Kommunion gehen. Und dann treten sie mit hochzeitlichem Gewand angetan zum Tisch der Eucharistie. Hochzeitliches Gewand müssen wir haben, alle. Und dann machen sich alle jene überreichen Früchte dann zu eigen erst, von denen eben die Eucharistie erfüllt ist. Also die seelische Vorbereitung zum Empfang der Eucharistie ist von besonderer Notwendigkeit. Bevor man zum sakramentalen Empfang der heiligen Eucharistie hinzutritt, stelle man das Beispiel unseres Heilandes vor Augen. Er hat ja auch den Aposteln, obwohl sie schon rein waren, bevor er ihnen das Sakrament seines kostbaren Leibes und Blutes reichte im Abendmahlsaal, er hat ja ihnen die Füße gewaschen vorher. Eben um anzuzeigen, dass man sich alle Mühe geben muss, um nichts an der möglichst großen Lauterkeit der Seele fehlen zu lassen, wenn man die heilige Eucharistie empfangen will. Wie jener, der die heilige Kommunion mit wohlvorbereitetem Herzen empfängt, mit den größten Gnadengaben bereichert wird, so hat im Gegenteil derjenige, der sie unvorbereitet empfängt, davon nicht nur gar keinen Nutzen, sondern im Gegenteil einen Nachteil und Schaden. Bei den wertvollsten und heilsamsten Dingen ist es nun einmal so. Gebrauchen wir sie zur rechten Zeit, so nützen sie uns sehr. Verwenden wir sie in schlechter Weise, unvorbereitet, so stiften sie uns Unheil und Verderben. Ein anschauliches Beispiel dafür ist die Bundeslade des Herrn, jener kostbare Schatz, den das israelitische Volk sein eigen nannte. Ihnen selbst hat der Herr durch die großartige Wohltaten ohne Zahl zuteil werden lassen. Aber die Philister haben sie weggeschleppt, die Bundeslade, und dann brachten sie nur schlimmste Pest und anderes Ungemach und Schande. Deswegen mussten die Philister die Bundeslade weggeben. Sie haben sie unwürdig genommen, was das Heiligste war. Deswegen wurden sie mit Pest und mit Unheil bestraft. So ist auch ja mit dieser heiligen Nahrung. Kommt sie nach ihrer Aufnahme in einen Magen, wie auch in der normalen Nahrung, kommt sie nach der Aufnahme in einen Magen, der sich im guten Zustand befindet, so nährt und erhält sie den Körper. Gerät die Nahrung jedoch oft in einen Magen, der voll schlecht ist, so ruft sie nur Beschwerden hervor und Krankheiten. Das ist im natürlichen Bereich. Das Erste nun, was der Christ zur Vorbereitung zu tun hat, ist, dass er das normale Mahl, also die normale Speise, von der eucharistischen Speise unterscheidet. Also das heilige Mahl von allen anderen irdischen Gastmählern. Also hier das himmlische Brot, Christus selbst, und dann vom gewöhnlichen Brot unterscheiden. Das wird erreicht eben durch den festen Glauben an die Gegenwart des wahren Leibes und des wahren Blutes des Herrn, den die Engel im Himmel anbeten, vor dessen Wink die Säulen des Himmels erzittern und beben, von dessen Herrlichkeit Himmel und Erde erfüllt sind. Erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit, wie wir im Sanctus beten. Das heißt, den Leib des Herrn unterscheiden, wie der Apostel gesagt hat. Der Glaube, lebendiger Glaube, erfüllt von dem Bewusstsein von der Herrlichkeit des Herrn, von dem Himmel und Erde erfüllt sind. Zweitens, also der erste ist der Glaube, das Bewusstsein von der Herrlichkeit des Herrn. Zweitens ist sehr wichtig bei der Vorbereitung, dass jeder Einzelne sich selbst erforscht, ob er im Frieden lebt mit seinen Mitmenschen, ob er seinen Nächsten auch aufrichtig vergeben hat, ob er den Nächsten liebt. Die Eucharistie Sacramentum Caritatis. Dort brennt das Feuer der Liebe. Also, wie der Herr sagte, wenn du deine Gabe zum Altar bringst und es dir einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuerst hin, dich mit deinem Bruder zu versöhnen. Und dann komme und opfere deine Gaben am Altar. Und das ist natürlich auf die Eucharistie bezogen und auch auf die Kommunion. Ferner müssen wir sorgfältig unser Gewissen erforschen, ob wir etwa mit einer schweren Sünde befleckt sind, die erst zu büßen ist, also zu bereuen ist, damit wir sie noch vor der heiligen Kommunion durch das Heilmittel der Reue und des der Beichte tilgen. Also Reue und Beichte. Denn es wurde vom Konzil von Trient bestimmt, dass niemand, der sich im Gewissen einer Todsünde schuldig weiß und mag er auch noch so sehr Reue zu haben meinen persönlich, niemand darf die heilige Kommunion empfangen, bevor er die Seele im Sakrament der Buße rein gewaschen hat. Vorausgesetzt, dass ein Priester zur Stelle ist. Dann soll man still bei sich selber überlegen, wie wir doch so unwürdig sind, diese Gottesgabe vom Herrn geschenkt zu bekommen. Und so sollen wir von Herzensgrund jenes schöne Wort des Hauptmanns im Evangelium nachsprechen, von dem der Erlöser selbst sagte, er habe nirgends in Israel solch einen großen Glauben gefunden, nämlich die Worte, O Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Fragen wir uns auch, ob wir wohl jenes Wort des heiligen Petrus in den Mund nehmen dürfen. Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Denn wir dürfen nie vergessen, dass der eine Gast, der ohne hochzeitliches Gewand sich am Tisch des Herrn niedersetzte, ins finstere Verlies geworfen und zu ewigen Strafen verurteilt wurde. Im Gleichnis im Matthäusevangelium 22,11. Ein Beispiel, wie die Eucharistie als Sakrament die Kraftquelle geworden ist, ist das Lebensbeispiel des Kindes Peter Schmidtlein in den Zeiten der Verfolgung der katholischen Kirche im Kasachstan zur Zeit des Kommunismus. Peter Schmidtlein wurde am 16. April 1967 in der Nähe von Karaganda geboren. Seine deutschstämmigen Eltern Peter und Serafina Schmidtlein hatten eine große Familie mit 8 Kindern. In Karaganda lebte damals der Diener Gottes und der Untergrundbischof Alexander Hira. Er starb 1983 im Rufe der Heiligkeit an den Folgen seiner langen, schweren Haft. Dieser Untergrundbischof taufte den kleinen Peter und war auch sein Taufpate. Ab dem 4. Lebensjahr erhielt der kleine Peter Katechismusunterricht von der Dienerin Gottes Gertrude Detzel, einer Laienapostelin, einer unermüdlichen Katechetin während der Verfolgungszeit. Kurz nach Gertrudes Tod wurde der kleine Peter krank. Die Ärzte diagnostizierten einen bösartigen Gehirntumor. Sie wollten ihn aber wegen zu geringer Aussicht auf Heilung nicht operieren. Zu dieser Krankheit trat in der Folge noch eine Lähmung des Bewegungsapparates hinzu, sodass der kleine Peter bettlägerig wurde. Er hatte ständig heftige Kopfschmerzen. An dem Tag, als der Bub nach Hause gebracht wurde, begann er sogleich mit Tränen in den Augen, um die heilige Kommunion zu bitten. Ein 4-jähriges Kind mit Tränen in den Augen bittet um die heilige Kommunion. Am folgenden Tag kam unerwartet der litauische Untergrundpriester Antonius Šiškevičius, der übrigens mich getauft hatte. Der Priester wurde über die kritische Situation des Kindes informiert und erfuhr, wie sehr der kleine Peter nach der Heiligen Kommunion verlangte. Pater Antonius nahm das Kind beiseite und stellte ihm einige Fragen des Katechismus und über die Heilige Kommunion. Nach diesem Gespräch war der Priester überzeugt, dass das Kind über ausreichendes Wissen über den Glauben und namentlich über die Heilige Kommunion verfüge. So spendete er ihm die Erstkommunion mit 4 Jahren. Peter war also 4 Jahre alt und der Pater Antonius erlaubte ihm täglich die Heilige Kommunion zu empfangen. Fast jeden Morgen versammelte sich die Familie Schmidtlein hinter verschlossenen Türen zum Gebet vor dem Allerheiligsten. Die hatten die Erlaubnis in ihrem Haus, das Allerheiligste aufzubewahren. Mit großer Ehrfurcht nahm der Vater, hieß auch Peter, das Ziborium und teilte mit einem Löffel vorsichtig seiner Familie, die alle gekniet waren im Zimmer, die Heilige Kommunion. Also er wagte nicht, die Heilige Kommunion mit seinen Fingern zu berühren. Niemand. Er hat einen Löffel genommen, wie auch in der Ostkirche mit einem Löffel die Heilige Kommunion gespendet, aus Ehrfurcht. Der kleine Peter bat oft darum, dass man ihm seine beiden Lieblingslieder sang. Und das erste war das Lied »Es blüht der Blumen eine«, ein Marienlied. Und das andere Lieblingslied war »Beim letzten Abendmahle«. Der kleine Peter liebte besonders die letzten Worte des Liedes vom »Beim letzten Abendmahl«, die hießen »Gab Heil uns zu erwerben, sich selbst zum Opfer hin«. Das waren seine Lieblingsworte, sich selbst zum Opfer hin. Ein 4-jähriges Kind, das sagt, das sind meine Lieblingsworte, sich selbst zum Opfer hingegeben. Das ist Werk des Heiligen Geistes. Das ist Erneuerung der Kirche. Das ist Frühling, auch mitten unter Verfolgung. In der Nachfolge des Herrn nahm der kleine Bub seine Schmerzen an. Er klagte nie über seine Schmerzen und Leiden. Er weinte nur leise, wenn die Kopfschmerzen zu heftig wurden. Der kleine Peter sprach oft über Gott und erinnerte andere Kinder an Gottes Gegenwart. Im Hause der Familie Schmidtlein gab es eine große Standuhr. Wenn die Uhr die nächste Stunde schlug, fragte Peter reihum jene, die an seinem Bett standen, was muss man sagen, wenn die Uhr schlägt? Und wenn die älteren Geschwister die richtige Antwort nicht wussten, sprach er ganz glücklich, liebster Jesu, bleib bei mir, diese Stunde weihe ich dir. Am 5. Februar 1973 starb der kleine Peter, noch nicht 6 Jahre alt, infolge des Gehirntumors. Während seiner Krankheit sprach seine Großmutter Elisabeth mit ihm oft über den Tod und was den Menschen danach erwartet. Einmal fragte sie ihn, Peter, aber du selbst, was wünschst du dir? Möchtest du geheilt werden oder möchtest du zum Himmel gehen und die Gottesmutter sehen, die Engel und die Tante Gertrude, die dich über die Heilige Kommunion unterwiesen hat? Der Junge dachte eine Weile nach, dann sagte er lächelnd folgende Worte. Ich möchte zum Himmel gehen und die Gottesmutter und Tante Gertrud sehen. 2,5 Jahre lebte der kleine Peter von der Kraftquelle der Eucharistie, des eucharistischen Herrn. Im Leben dieses Kindes verwirklichte und offenbarte sich in wunderbarer Weise die göttliche Wahrheit, die die Heilige Schrift mit folgenden Worten zum Ausdruck bringt. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und wie ich durch den Vater lebe, so wird jeder, der mich isst, durch mich leben. Und das andere Wort, das Schwache in der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Ja, es gibt hier auf Erden keine reinere, keine heiligere und keine größere Kraftquelle als die heilige Eucharistie. Das Geheimnis der Eucharistie enthält in sich die Fülle schon des Sieges Christi über Satan, über die Sünde, den Tod und alle gottfeindlichen Kräfte der Welt und dieser Zeit. Der heilige Peter Julian Eymar, einer der größten eucharistischen Heiligen der modernen Zeit, er lebte im 19. Jahrhundert in Frankreich. Er hinterließ uns folgende bewegende Worte über die Eucharistie als Kraftquelle und Quelle des Sieges im Glauben und der Kraft. Ich zitiere ihn. Christus winzit. Unser Herr kämpfte. Er hat die Kontrolle über das Kampffeld gewonnen, auf dem er sein Banner gehisst und sein Zelt aufgestellt hat. Und das ist die heilige Hostie und der eucharistische Tabernakel. Er erwies sich als Sieger gegenüber den Juden. Er hat einen Tabernakel auf Golgotha, wo alle Völker hinkommen, um ihn unter den sakramentalen Gestalten anzubeten. Christus besiegte das Heidentum und hat Rom, die Stadt der Kaiser, die Stadt des Götzendienstes, als seine Hauptstadt erwählt. Christus besiegte die falsche Weisheit der Philosophie und der Welt und der Weltanschauung. Die göttliche Eucharistie steigt als Sonne über die Welt auf und hat seine Strahlen über die ganze Erde geworfen. Die Dunkelheit wich zurück wie die Schatten der Nacht beim Tagesanbruch. Die Götzen wurden niedergeworfen und deren Opfer abgeschafft durch das Opfer Christi auf Golgotha. Der eucharistische Jesus ist ein Sieger, der niemals stillsteht, der stets vorangeht in seinem Sieg. Christus will den ganzen Erdkreis, alle Völker seiner sanften Herrschaft unterwerfen. Alle Völker, alle. Auch die heutigen Juden, auch die heutigen Moslems, alle müssen der sanften Herrschaft Christi unterworfen werden. Auch alle Politiker müssen der sanften Botschaft Christi unterworfen werden. Das war jetzt mein Zusatz zu diesem Zitat. Die Politiker haben ja auch eine unsterbliche Seele. Die müssen ja auch gerettet werden für den Himmel. Und sie kommen nicht ohne Christus in den Himmel. Also müssen wir auch für sie sorgen, für deren Seelenheil. Ich fahre fort mit dem Zitat vom heiligen Peter Julian Eymar. Also, Christus will den ganzen Erdkreis seiner sanften Herrschaft unterwerfen. Und jedes Mal, wenn Christus von einem Land Besitz ergreift, stellt er dort zuerst sein königliches, eucharistisches Zelt auf, den Tabernakel. Wie unglücklich sind doch die Völker, die nicht mehr die Eucharistie besitzen. Wie unglücklich. Was für eine Finsternis ohne Eucharistie. Was für eine Verwirrung im Verstand der Menschen ohne den Glauben an die Eucharistie. Und was für ein Frost und eine Kälte in den Herzen der Menschen, die keine Eucharistie haben und nicht den Glauben an die Eucharistie haben. Uns aber befreit Christus in der Eucharistie von allem Übel. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Sie hörten den Vortrag von Weihbischof Athanasius Schneider über die Eucharistie als Sakrament und Kraftquelle anlässlich dem Kongress Freude am Glauben. Dieser Kongress fand unter dem Thema Selbstbewusst mit Christus statt. Sie haben eingeschaltet bei Radio Gloria. Schön, dass Sie bei diesem Vortrag mit dabei waren. Ich danke Ihnen und grüße Sie herzlich.